da. Ich war noch nie bei Regen in Hamburg. Immer nur schönes Wetter. Mein Name ist Rainer Harter. Ich bin seit knapp 30 Jahren verheiratet mit Johanna, die jetzt vielleicht zuschaut. Ich habe ihr vorhin heimlich während des Lobpreises, macht man ja nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Im Fall meiner Frau habe ich die Ausnahme mir erlaubt, eine SMS geschrieben, habe gesagt, du, diese Verrückten hier in Hamburg, die übertragen die Predigt direkt auf YouTube, du kannst mir zuschauen. Könnte sein, dass sie denkt, naja, ich kenne ja meinen Mann seit 30 Jahren, ich weiß, was er predigt, ich gehe doch in den Garten oder so. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet oder jetzt seit 29 und ich liebe meine Frau sehr. Die Johanna und ich haben drei Kinder, drei erwachsene Kinder, den Emanuel mit 27, die Maren mit 25 und den Nikolas mit 21. Die Zahl 30 spielt in meinem Leben irgendwie eine große Rolle, habe ich festgestellt. 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre bin ich jetzt mit dem Herrn unterwegs, komme überhaupt nicht aus einem christlichen Hintergrund. Der Herr hat mich wirklich dramatisch befreit in meinen frühen 20ern. Und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar dafür. Dann meine fast 30-jährige Ehe. Dann ist es so, ich habe, bevor ich das Gebetshaus in Freiburg übernommen habe, beziehungsweise gegründet habe, dieser Impuls aus dem heiteren Himmel über Freiburg gekommen war, in mein Leben hinein ein Gebetshaus zu gründen, habe ich insgesamt 30 Jahre in einem Forschungsinstitut oder in zwei Forschungsinstituten gearbeitet, war dort zuletzt zuständig für 3D-Design, habe einen Traumjob gehabt und durfte dort zuschauen, wie der Herr es belohnt, wenn wir uns ihm ganz hingeben, egal in welchem Kontext. Ich sage das deswegen, weil ich nicht möchte oder nicht den Anschein erwecken möchte, man muss irgendwie vollzeitlich im Dienst sein, um dem Herrn nachfolgen zu können. Das stimmt nicht. Ich war damals auch vollzeitlich im Dienst. Seit 2012, 2001 haben wir das Gebetshaus gegründet. 2011 habe ich mir ein Jahr unbezahlten Urlaub genommen und habe dann 2012 den Schritt getan, raus aus meinem Traumjob bei der Fraunhofer Gesellschaft, hinein in einen neuen Traumjob mit einem noch besseren Chef als den ich vorher schon hatte, und darf eben seit 2003 das Gebetshaus leiten und seit 2011 bin ich hauptamtlich dort. Viele von euch wissen viel über Gebetshaus, das heißt, ich brauche da gar nicht viel dazu sagen. Ich bin nur riesig dankbar, an einem Ort sein zu dürfen, wo liebeskranke Männer und Frauen Jesus lieben bei Tag und Nacht und wo wir erleben die Schönheit des Leibes Jesu, Christen aus so vielen Kirchen und Gemeinden, von der katholischen Kirche bis, also von den, wie soll ich sagen, den seriösen und ruhigen Katholiken hin zu den ausgeflippten Pfingstlern oder von den seriösen, ruhigen Pfingstlern hin zu den ausgeflippten Katholiken. Alle, was dazwischen sich noch befinden könnte, sind dabei, um zu beten. Wir sind mittlerweile zwischen 120 und 130 Mitarbeiter im Gebetshaus, einige davon ungefähr so 20 sind vollzeitlich oder teilzeitlich leben wie ich, sind also jeden Tag mehrere Stunden im Gebetsraum, beten und versuchen einfach unsere Stadt durch Gebet und durch Beziehung zu den Menschen in der Stadt für den Herrn zu gewinnen. Und heute Morgen bin ich da, um etwas über dieses Thema zu sagen, was man nicht so gut sehen kann im Moment, aber ich glaube, ihr könnt es lesen. Ich glaube, und dazu hat der Herr auch 1999 mir den Ruf ins Gebetshaus gegeben, dass die Kirche in Deutschland in einer entscheidenden Phase ihrer Existenz ist. Entweder, und jetzt möchte ich ein wenig schwarz-weiß zeichnen, entweder die große Erweckung, die wir alle uns erhoffen, kommt, oder die Kirche wird irrelevant werden. Wenn wir ganz ehrlich mal schauen und jetzt mal weg von Hamburg, oh Carsten, vielen Dank. Das ist mein lieber Freund Carsten, ihn werdet ihr, wenn ihr heute Abend da seid, bei der Konzertlesung, beziehungsweise nicht ihn genießen können, aber sein wunderbares Klavierspiel genießen können. Der Carsten ist auch vollzeitlich im Gebetshaus, eigentlich ein Nordlicht, darf man das überhaupt sagen? Ein Nordlicht kommt aus Salzbergen, oberhalb von Osnabrück. Also alles, was oberhalb von Karlsruhe liegt, für einen Freiburger ist Norddeutschland. Und der Carsten ist von Norddeutschland gezogen mit seiner Frau nach Freiburg, um eben auch im Gebetshaus, in der Gebetshausgemeinschaft dabei zu sein. Und der Carsten produziert alle unsere CDs. Bezogen auf Freiburg kann ich sagen, es gibt ganz, ganz viele Gemeinden in Freiburg. Freiburg ist so eine Art Bible Belt, hätte ich fast gesagt, im Südwesten da unten. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gemeinden für eine Stadt mit 230.000 Einwohnern, ungewöhnlich viele. Aber wenn wir ehrlich aus gesellschaftlicher Sicht, aus nichtchristlicher Sicht schauen, haben die Kirchen und Gemeinden, und damit meine ich auch die katholische und die evangelische Kirche, immer weniger Einfluss, prägenden Einfluss auf die Gesellschaft. Und darunter leide ich, und ich habe mir viele Fragen gestellt, warum das so sein muss im Moment, warum wir uns in dieser Situation befinden, wie wir aus dieser Situation herauskommen können. Und ich habe zwei Dinge entdeckt, zwei Säulen möchte ich das nennen, auf denen das Christentum steht und die uns ein Stück weit weggebrochen sind. Über eine Säule, nämlich die Säule der Leidenschaft, Leidenschaft für Jesus, werde ich heute Abend sprechen. Ich will euch einladen noch einmal um, glaube ich, 19 Uhr, Burkhard, 19 Uhr, hier in diesem Raum. Und dann die zweite Säule, über die möchte ich heute Morgen sprechen, das ist Heiligkeit. Was meine ich damit? Bei manchen Gottesdiensten, und auch jetzt wieder weg von Hamburg, ja, bei manchen Gottesdiensten, Konferenzen und christlichen Veranstaltungen habe ich manchmal ein etwas ungutes Gefühl. Bei vielen Büchern, die wir in unseren christlichen Buchläden kaufen können, habe ich manchmal ein etwas ungutes Gefühl. Manchmal habe ich den Eindruck, Gott wird zum Helferlein unseres Alltags degradiert. Jesus ist der coole Typ im Himmel und der Heilige Geist ist der Eventmanager unserer Veranstaltungen. Und gleichzeitig sehe ich, dass allein aus Deutschland über 700 junge Männer und Frauen sich entschieden haben, zum Islamischen Staat nach Syrien und in den Irak zu gehen, um Gräueltaten zu verüben, weil sie hier in Deutschland, zumindest in der Kirche, nicht diese Hingabemöglichkeit entdeckt haben, ihr ganzes Leben für etwas Heiliges aufs Spiel zu setzen. Aus unserer eigenen Stadt, aus Freiburg, ist ein junger Mann, Anfang 2015, also gerade letztes Jahr, hat sich aufgemacht zum Islamischen Staat, zuerst in die Türkei, von dort dann weiter nach Syrien und hat sich mit 15 Tonnen Sprengstoff an der syrisch-irakischen Grenze in die Luft gesprengt und hat Dutzende von Menschen mit in den Tod genommen. Nachweislich wurde hinterher festgestellt, er war auf der Suche nach einem Lebensziel, nach etwas, für das sich lohnt zu leben. Was wäre gewesen, wenn er mir begegnet wäre? Hätte er in meinen Augen die Heiligkeit Gottes gesehen? Hätte er in meinem Leben gesehen, dieser Mann kennt einen, für den es sich lohnt zu leben und irgendwann zu sterben? Hätte er es in deinen Augen gesehen, und jetzt versteht mich richtig, mir geht es nicht darum, heute Morgen uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern uns zu locken dahin, den heiligen Gott wieder neu kennenzulernen. Der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Und heilig ist eines der oder einer der Grundwesensarten unseres Gottes. Gott ist heilig. Wir führen so oft in unseren Veröffentlichungen, in unseren Predigten den Satz im Mund, Gott ist Liebe. Das glaubt ihr, oder? Ich glaube das auch. Das ist eine Grundlage, auf der ich lebe. Aber wisst ihr, wie oft diese Aussage in der Bibel vorkommt? Einmal. einmal. Und wie oft in der Bibel vorkommt, dass der Herr selber sagt, ich bin heilig, unzählige Male, von Beginn bis zum Ende. Wir haben das Verständnis, oh, heilig sein heißt, ganz klein zu sein und sich anstrengen müssen und nicht mehr sündigen zu sollen und so weiter und so fort. Wir haben ein falsches Verständnis von Heiligkeit, deswegen ist Heiligkeit uns fremd. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von C.S. Lewis, den ihr vielleicht kennt. Ich werde es lesen. Wie wenig wissen die Menschen, die denken, dass Heiligkeit langweilig sei. Wenn einer erst einmal das einzig Wahre erlebt hat, es ist unwiderstehlich. Ich möchte es nochmal lesen. Wie wenig wissen die Menschen, die denken, dass Heiligkeit langweilig sei. Wenn einer erst einmal das einzig Wahre erlebt hat, es ist unwiderstehlich, sagt C.S. Lewis, der Autor von den Narnia-Büchern. Er nennt das Heilige das einzig Wahre, weil die Heiligkeit Gottes die Wesensart Gottes ist, aus der alles andere entspringt, seine Schönheit entspringt seiner Heiligkeit, seine Vergebungsbereitschaft entspringt seiner Heiligkeit, seine Liebe entspringt seiner Heiligkeit. Ich will euch ein persönliches Beispiel geben aus meinem Alltag. Jeder von uns Hauptamtlichen im Gebetsraum hat eine 40-Stunden-Woche, ganz normal. Und von diesen 40 Stunden verbringen wir, das ist eine Auflage, die wir uns selber auferlegt haben, mindestens 20 Stunden im Gebetsraum. Also das heißt, bei einer 5-Tages-Woche sind wir jeden Tag 4 Stunden im Gebetsraum und ringen für unsere Stadt, auf unseren Knien, für unser Land und beten, so wie wir das heute Morgen gemacht haben, unseren wunderschönen Gott an. Tag für Tag, Woche für Woche, Stunde um Stunde. Und dann gibt es diese besonderen Momente, wo uns Folgendes passiert. Wenn dir die Lobpreislieder ausgegangen sind, weil du hast sie alle schon 300 Mal gesungen, wenn dir keine Ideen mehr kommen, was kannst du jetzt noch sagen, was du noch nie gesagt hast zu Gott? Und du still wirst und plötzlich realisierst, dieser Gott ist heilig. Er ist so anders. Und das bedeutet das Wort heilig auch auf unsere deutsche Sprache übersetzt, für unser Verständnis übersetzt. Heilig heißt völlig anders. Gott ist völlig anders. Und wir haben Momente erlebt im Gebetsraum, das passiert nicht jeden Tag, da war die Heiligkeit Gottes, diese Andersartigkeit Gottes so fassbar für uns, dass wir nur noch weinen konnten oder nur noch still werden konnten und alles andere nicht mehr gezählt hat, außer er. Wir haben heute Morgen hier gesagt, es geht allein um ihn. Geht's wirklich allein um ihn? Damit möchte ich nicht unseren Lobpreisleiter, der das super gemacht hat heute Morgen, in Frage stellen, sondern mich. Geht's mir wirklich um ihn? Oder ist Jesus das Helferlein in meinem Alltag? In diesen heiligen Momenten im Gebetsraum saß ich da auf meinem Barhocker. Wir haben als Musiker so Hocker, ja, also 4 Stunden stehen ist einfach viel. Wir sitzen in der Ecke, gerichtet aufs Kreuz, das Lobpreisteam. Und da ging es mir mehrfach schon so, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich jetzt gehen müsste, wäre es der beste Moment. Ich habe euch erzählt, wie ich meine Frau und meine Kinder liebe. Aber Jesus liebe ich mehr. Diese Schönheit seiner Heiligkeit ist so attraktiv und so viel größer als alles, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe, dass ich sagen muss jedes Mal, Herr, wenn ich jetzt gehen müsste, ich wäre bereit. Heute Morgen auf dem Weg hierher mit dem Taxi, es war ganz schön, hatten wir einen Taxifahrer aus der Türkei, seit 16 Jahren in Hamburg. Und wir haben dann über dieses und jenes gesprochen. Und dann kamen wir irgendwie drauf, oder er kam drauf, mich zu fragen, was machen Sie denn in Hamburg? Und dann habe ich ihm erzählt, 2 Vorträge gehalten. Und dann kamen wir so auf den Inhalt. Und zack, waren wir bei dem Thema Gott. Und er hat mir dann sein Leid geklagt und hat gesagt, die ganzen jungen Leute haben kein Interesse mehr an Gott. Und das findet er schade. Und es deckt sich mit meiner Beobachtung an ganz vielen Stellen, dass die jungen Menschen suchen ihr Glück, ihre Erfüllung eher in irgendwelchen coolen Extremsportarten und im schlimmsten Fall in solchen Dingen wie dem Islamischen Staat oder anderen Organisationen, wo sie den Eindruck haben, hier lohnt es sich dafür zu leben. Hier gibt es ein klares Ziel, hier gibt es den heiligen Moment, hier kann ich mein Leben sinnvoll einbringen, hier komme ich an meine Grenzen und hier gibt es etwas zu erfahren. Und vielfach kommen sie aber nicht auf die Idee, das in unseren Kirchen und Gottesdiensten zu suchen. Unsere Gottesdienste, und ich spreche wieder nicht von hier, unsere Gottesdienste sind zum Teil einfach, entschuldigt das Wort, langweilig geworden, weil uns die Gegenwart Gottes fehlt, weil uns die Heiligkeit Gottes verloren gegangen ist. Wir erleben immer wieder im Gebetsraum diese Heiligkeit, die uns nicht nur erfreut und fasziniert, sondern auch schockiert, konfrontiert. Mit Gott konfrontiert zu sein, da kommen wir gleich auch noch drauf, heißt zu erkennen, wer er ist und wer ich bin. Mit Gott konfrontiert zu sein, mit seiner Heiligkeit konfrontiert zu sein, heißt zu sehen, wie groß er ist, wie wunderschön er ist und wie klein ich bin. Und was für ein Gnadengeschenk es ist, mit diesem wunderschönen, heiligen Gott Gemeinschaft haben zu dürfen. Ich möchte euch ein zweites Zitat von einem Theologen vorlesen, R.C. Sproul aus den USA. Er ist Theologe, Pastor und Autor von mehr als 100 Büchern. Er hat Folgendes gesagt über das Thema Heiligkeit. Welchen Jesus predigen wir? Möchtet ihr nur einen gesegneten Jesus, sanft und mild? Oder wollt ihr Jesus den Fremden im Sinne von den Andersartigen, den Heiligen? Jesus den Herrscher über die Naturgewalten? Wollt ihr Christus die Klauen stutzen und ihn bändigen? Das brauchen die Menschen nicht. Sie müssen ihn in der Fülle seiner Herrlichkeit, in der Majestät seiner Kraft und in seiner Autorität erkennen. Nichts weniger wird eine sterbende Welt retten als ein Erlöser, der völlig heilig ist. Und dann sagt R.C. Sproul, bezogen auf sein persönliches Leben, ich liebe die Heiligkeit Gottes, denn sie ist meine einzige Hoffnung. Ohne seine Gnade und Heiligkeit gäbe es keine Grenze für meine Schlechtigkeit. Gottes Heiligkeit ist das Faszinierendste an Gott, was wir erkennen dürfen und erleben dürfen. Und stellt euch eine Kirche vor in Deutschland, wo die Heiligkeit Gottes Raum hat, wo die Menschen wissen, wenn du hier hingehst, kannst du nicht bleiben, wie du bist. Wenn du hier hingehst, musst du auf deine Knie gehen. Wisst ihr, wir gebrauchen als Christen alle die richtigen Worte. Wir singen die richtigen Lieder. Wir beten die richtigen Gebete. Aber sie decken sich oft leider nicht mit unserem Alltagsleben, bis wir dem Heiligen begegnen. Gott sagt selber einen erstaunlichen Satz und Jesus toppt diesen Satz noch einmal: Seid heilig, denn ich bin heilig. Was will Gott damit sagen? Also wisst ihr, um euch zu entlasten, sage ich euch jetzt, ich sehe auch heiliger aus, als ich bin. Und wir alle tun das. Wir können alle toll heilig aussehen. Aber du und ich, wir kennen unsere Abgründe. Deine Frau kennt deine Abgründe. Der Herr kennt unsere Abgründe und er liebt uns dennoch wie verrückt. Und gleichzeitig sagt er, weil ich dich so liebe und die anderen Menschen um dich ebenso liebe, sollst du so sein, wie ich es bin. Soll dein Wesens, dein zentrales Wesensmerkmal das gleiche sein wie in meinem Leben. Die Heiligkeit. Und es heißt nicht, alles richtig zu tun. Was heißt denn, heilig zu sein? Heilig zu sein heißt, wie Gott zu sein. Und wie ist Gott? Ich will euch Folgendes, was ich mir aufgeschrieben habe, zurufen. Gott sagt mit diesem, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid wie ich, voller Gnade, barmherzig zu den Menschen, voller Vergebungsbereitschaft und voller Liebe. Seid anders als die Menschen da draußen. Macht einen Unterschied, weil ich in eurem Leben einen Unterschied gemacht habe. Ich war gerade mit meiner Frau 2 Wochen im Urlaub auf Kreta. Da gehen wir jedes Jahr, wenn wir das Geld haben, hin und das lieben wir, dort zu sein in einem kleinen Hotel. Und ich habe dort mit dem Hoteldirektor gesprochen, habe mir Zeit genommen. Und er hat mir erzählt von seiner Schwierigkeit, vergeben zu können. Seinem Vater vergeben zu können, seinen Mitarbeitern zu vergeben, wenn sie, wie er es gesagt hat, dumme Fehler machen. Ich kann dumme Fehler nicht vergeben. Und er ist so gebunden in dieser Unfähigkeit zu sein wie Gott, weil Gott noch nicht in ihm wohnt. Und das Resultat dieses Nicht-wie-Gott-Sein-Könnens ist, dass er zu mir sagt, Rainer, ich bin auf der Suche nach dem Glück, so alt wie ich, also in den 50ern, und ich habe es noch nicht gefunden. Und wir haben jetzt einen Deal geschlossen. Werde ich morgen im Zug auf der Heimfahrt versuchen, den ersten Teil meines Deals meines Anteils zu erfüllen. Wir haben gesagt, nachdem er gehört hat, wie ich lebe und das Gebet für mich in erster Linie eine Frage der Romantik ist, also der Beziehung zu diesem wunderschönen, verrückt liebenden Gott, hat er zu mir gesagt, kannst du mich beten lehren? Und wir haben jetzt einen Online-Kurs vor, in dem es darum geht, ihn verliebt zu machen in diesen Jesus, ihm immer kleine Portionen zu schicken und dann zu schauen, was tut Gott durch diese kleinen Portionen in seinem Leben. Und das Ziel dahinter ist es, dass er tatsächlich glücklich wird, weil er Heiligkeit erlebt und Heiligkeit in der Form erlebt, dass der gnädige, barmherzige, wunderschöne, liebende, also heilige Gott in seinem Herzen anfängt zu wohnen und ihn in die Lage versetzt, heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Anders zu sein, eben nicht mehr nicht vergeben zu können, sondern gerne zu vergeben. Jesus setzt dieser ganzen Geschichte, die wir vielfach aus dem Alten Testament kennen, dieser Aussage, seid heilig, denn ich bin heilig, noch eins obendrauf. Ja? Also ihr wisst, Gott hat sich nicht bekehrt mit dem Neuen Testament und ist jetzt nur noch der Liebe und der Gnädige und so weiter, sondern die Aussagen des Alten Testaments gelten genauso weiterhin. Und Jesus hat in Matthäus-Evangelium im Kapitel 5, Vers 48, das habe ich nicht auf der Folie, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ihr sollt nun vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Was weckt es in uns? Ein Forget it, wenn wir ehrlich sind. Aber ich glaube daran, dass dieser Gott, das werde ich heute Abend auch ein bisschen ausführen, dass dieser Gott abfärbt. Ich glaube, Gott färbt ab. Wenn du ein rotes und ein weißes T-Shirt in die Waschmaschine schmeißt, das wissen wahrscheinlich wenige Männer, aber manche, die es schon versucht haben, wissen es. Aber die meisten der Frauen unter uns wissen das. Ein rotes und ein weißes T-Shirt in die Waschmaschine und dann irgendwie mehr als 60 Grad oder so. Was passiert? Du hast ein rotes und ein hellrotes T-Shirt hinterher. Das heißt, In der Hitze des Gefechts in dieser Wäschetrommel färbt eins auf das andere ab. Und genau so funktioniert es mit unserem Gott. Je mehr Zeit wir mit diesem Gott knuddeln, ringen, in einer heißen Liebe zusammen sind, desto mehr färbt die Schönheit und die Heiligkeit Gottes auf uns ab. Heilig zu werden ist keine Sache des Anstrengens und ich muss dich immer anlächeln. Heilig zu werden ist eine Frage der Intimität mit Gott. Carsten und ich haben uns gestern unterhalten darüber, dass so viele Christen aus zweiter Hand leben, indem sie sich an ihren Leiter hängen. Und alles tun, was der Leiter sagt und alles machen, was der Leiter macht, aber weniger suchen, was will der Herr von mir? Ich muss nicht immer in allem den Burkhard fragen. Also der Burkhard wird sich hüten davor, wenn ihr ihn fragt, wen soll ich heiraten? Ja, da wird er euch wahrscheinlich keine Antwort geben. Okay, also fragt den Burkhard, wen ihr heiraten sollt. Wir dürfen den Herrn selber suchen. Und natürlich werden wir geprägt von unseren Leitern, ja. Aber Burkhards Ziel ist nicht, dass hier lauter kleine Burkhards rumrennen. Burkhards Ziel ist halt, wir reden später drüber. Ja? Den Dämon treiben wir nachher aus. Burkhards Ziel muss es sein und ist es auch, dass hier lauter kleine Jesusse rumlaufen, die geprägt sind von dem Herrn, die eine eigene intime Beziehung, also nahe, vertrauensvolle Beziehung zu ihm haben, die gelernt haben, mit ihm Zeit zu verbringen und sich in ihn zu verlieben. Ich habe ein großes Ziel in meinem Leben. Das hat der Carsten jetzt schon oft gehört. Ich habe ein großes Ziel in meinem Leben. Und dieses Ziel gilt für jeden einzelnen Tag. Ich will Jesus heute mehr lieben, als ich ihn gestern geliebt habe. Ich will Jesus heute mehr lieben als gestern. Und ich kann Liebe nicht produzieren, aber ich weiß, wenn nachher der Gottesdienst vorbei ist und das Mittagessen vorbei ist und die Mittagspause beginnt, werde ich anfangen, ihn zu suchen. Und dann werden meine Herzensaugen ein wenig mehr von seiner Schönheit sehen. Und dann kann es gut sein, so wie mir das passiert ist auf dem Rückflug von Kreta vor anderthalb, zwei Wochen, dass ich im Flugzeug sitze, 3,5 Stunden mit Tränen in den Augen, weil er so gnädig ist, weil er so schön ist. Aber die Zeit muss ich mir nehmen, um geprägt zu werden von ihm. Liebe Freunde, ich möchte euch gerne auffordern heute Morgen, lasst euch doch färben von eurem wunderschönen Gott. Diese Farbe steht dir gut. Ja, es gibt ja so Typ- und Stilberatungen. Welche Farbe steht mir? Habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, ob ich jetzt die richtigen Farben anhab oder nicht. Auch egal. Aber was mir und dir gleichermaßen steht, ist dieser Jesus. Wenn einer schön macht, dann er. Menschen werden mit dir zusammen sein wollen, wenn Jesus in dir wohnt. Und dann ist es deine Aufgabe zu sagen, schön, dass du mit mir zusammen sein willst, aber weißt du, im Vergleich zu ihm ist meine Schönheit nur Abglanz. Komm, ich zeig dir den Wunderschönen. Da werden wir heute Abend auch drüber sprechen. Gott färbt ab. Unsere Heiligkeit kommt nicht primär aus den Entscheidungen. Ich meine, ja, wir haben einen Verstand. Und ja, dieses schwarze Ding mit den vielen Knöpfen, das sich Fernsehfernbedienung nennt, drückt die Knöpfe nicht allein. Du und ich entscheiden, welche Knöpfe wir drücken und was wir uns anschauen oder nicht. Was uns prägt oder nicht. Ich will euch dazu ein Beispiel sagen. Ich liebe es mit meinen Söhnen, alle paar Wochen, jetzt hat es schon länger nicht mehr geklappt, bei mir zu Hause zu sitzen und einen Film anzugucken, den unsere Mädels nicht gucken wollen. Ja, also wir müssen nicht immer Happy-End-Filme anschauen. Meine Tochter will nur Happy-End-Filme sehen. Wenn Sie, ich erinnere mich an einen Film, den wir zusammen angeschaut haben. Ich habe meine Frau, die nie Filme guckt, das langweilt sie einfach, habe ich überredet, mit mir einen romantischen Film zu schauen. Ich glaube, der hieß Das Lächeln der Sterne. Entschuldigung. Also der Film war furchtbar, aber mir ging es um die Romantik. Ja. Ich dachte, ich muss mal, vielleicht gefällt ihr sowas. Und meine Tochter hat mitgeschaut. Und meine Tochter hat den ganzen Film nichts gesagt, kein Ton. Der Film endet damit, dass zwei, die sich lieben und die füreinander bestimmt sind, sich am Schluss doch nicht kriegen. Weil er stirbt. Ah. Drama. Und das wusste ich nicht, dass der so ausgeht. Und meine Tochter war denn die ganzen anderthalb, zwei Stunden mucksmäuschen still und die liebt ja romantische Filme und sagt am Schluss dann nur, so ein blöder Film. Hätten die sich gekriegt, wäre alles gut gewesen. Also meine Tochter, ach so, das wird ja ins Internet übertragen. Oh. Okay, dann erzähle ich das. Maren, I'm sorry. was ich damit sagen will. Wir sind geschaffen für Romantik und wir lieben Romantik. Und wir lieben es, geprägt zu werden von Menschen, die schön sind, innerlich oder äußerlich. Und wir haben die Entscheidungskraft, die Entscheidung zu treffen, von wem möchte ich geprägt werden. Dieser Film, den wollte ich benutzen, um meine Frau und ich in so eine romantische Stimmung zu bringen. Oh, mein Schatz, aber wir haben uns gekriegt. Was passiert, wenn ich mit meinen Söhnen einen Film anschaue, ist Folgendes. Es kann gut sein, ist uns mehrfach passiert. Mein Schwiegersohn kommt dann noch dazu und wir gucken uns einen richtig coolen Actionfilm an oder so. Und nach 20 Minuten wird so viel geflucht, dass uns allen unwohl wird. Und meine Jungs, die wissen dann, die gucken dann schon so mit einem Seitenblick auf mich und wissen, oh, jetzt kommt der Vater wieder, ja, und wird irgendwas sagen. Und ich sage dann nicht, meine Freunde, so einen schlimmen Film schauen wir nicht an, sondern ich sage dann zu ihnen, und mittlerweile sind sie selber so, ich sage dann zu ihnen, es tut mir leid, ich kann das nicht weiter anschauen. Ich komme mir vor, als wenn wir vom Fernsehschirm sitzen und wir werden angespuckt die ganze Zeit. Und wisst ihr, Bilder und Worte, die bleiben hier. Und die werden hier verarbeitet in unserem Unterbewusstsein. Deswegen, Heiligkeit kommt einerseits durch Prägung, durch Gemeinschaft mit dem wunderschönen Gott und andererseits aber auch durch die verstandesmäßige Entscheidung. Ich entscheide mich, was mich prägen soll und alles prägt uns. Dieser Morgen prägt mich, der prägt mein Leben. Die Beziehung zum Burkhard prägt mich und ich hoffe, dass die Beziehung von Burkhard zu mir ihn auch prägt. Ich habe dem Burkhard diese Woche eine Mail geschrieben. Burkhard, wenn du jetzt mit meinen Worten, wenn du zu viel machst, ja, du bist ein junger, so begabter Mann, den ich gern habe, wenn du zu viel machst und ausbrennst, kriegst du es vorher mit mir zu tun. Ich möchte keine Leute sehen, die ausbrennen, weil sie versuchen, für den Herrn Großes zu reißen. Ich möchte Männer und Frauen sehen, wie euch, die Zeit verbringen mit diesem wunderschönen Gott, um den Duft, der von ihm auf euch übergeht, ganz normal in eurem Alltagsleben verschenken zu können. Und andere nehmen diesen Duft, dieses gefärbte T-Shirt, um in einem anderen Bild zu sprechen, an euch wahr.
Macht euch keine Sorgen. Simon, es wird alles gut.
Gut. Könnt ihr wieder aufmerksam sein? Prima. Ich möchte zu den Theophanien kommen und euch ein bisschen vor Augen malen, was denn passiert, wenn Menschen wie du und ich dem heiligen Gott begegnen. Theophanien, das heißt nichts anderes als Gottesbegegnungen, Begegnungen mit dem lebendigen Gott zu haben. Und ich habe gerade in der Kirche der Moderne oder der Postmoderne geschaut, wie sieht es denn aus, wenn wir Gott begegnen? Kennt ihr das, dass jemand euch erzählt, mir ist da und dort Gott begegnet? Oder ich habe Gott so stark erlebt. Wenn du das mir sagst, werde ich dich genau anschauen. Und ich werde schauen, okay, ist der Carsten, wenn er mir das erzählt, heute Morgen ist mir Gott begegnet, heute Nachmittag geprägt von dieser Begegnung? Oder hat er Gottes Begegnung mit seelischer Erregtheit verwechselt? Und ich vermute, dass wir oft genug, ich auch, das tun. Eine Gottesbegegnung prägt unser Leben, verändert unser Leben. Ich habe einen Pastor, ich weiß nicht, ob ich an der Himmelkonferenz das Beispiel schon erzählt habe, Folgendes erzählen hören, also die Geschichte kommt nicht von mir. Er hat gesagt, als es um Gottesbegegnung ging, stellt euch vor, ich bin heute Morgen hier eingeladen zum Predigen und der Lobpreis läuft und ich bin immer noch nicht da. Und dann kommt endlich der Punkt, wo ich anfangen sollte zu predigen, aber ich bin immer noch nicht da. Und dann komme ich schlussendlich doch noch zur Tür hereingestürzt mit verstrubbelten Haaren, Kratzern im Gesicht, zerrissenen Hemd, zerrissener Hose und ein Schuh fehlt. Und sagt zu Burkhard, sorry, ich hatte gerade eine Begegnung mit einem Taxi. Dann wird jeder sehen, dass ich diese Begegnung mit dem Taxi zwar überlebt habe, aber ich hatte eine Begegnung mit dem Taxi. Der Burkhard hatte eine Begegnung mit dem Narkosearzt und dem Chirurg und wenn er es uns jetzt zeigen wollen würde, würden wir sehen, diese, diese Begegnung hat Spuren hinterlassen. Und wir sagen so oft, uns ist Gott begegnet. Echte Gottesbegegnungen hinterlassen Spuren in unserem Leben. Lasst uns mal schauen, nur ein paar Beispiele aus der Heiligen Schrift. Ich möchte anfangen mit 2. Mose 33, Vers 20, wie Gottes Begegnungen da durch das Alte bis ins Neue Testament, bis ins letzte Buch des Neuen Testaments hin vonstatten gegangen sind. Gott selber, das ist die Grundlage für meine These, Gott selber hat zu Mose gesagt, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Jetzt sagen wir, ja, ja, Rainer, Altes Testament, lasst uns mal ein bisschen schauen. Auf der Basis dieses Denkens, dass Gottes Schönheit zu groß, seine Heiligkeit und seine Herrlichkeit zu umfassend sind, haben alle Propheten bis hin zum Apostel Paulus, bis hin zum Apostel Johannes gedacht und es hat sich bis heute nicht geändert, weil Gott sich nicht geändert hat. Gott ist zu herrlich und zu heilig, als dass wir ihn ertragen könnten. Eine Begegnung mit Gott wird unser Leben verändern. Denkt mal an die Beispiele vom Propheten Jesaja. Kennt ihr Jesaja 6? Gott erscheint ihm und seine Reaktion ist, oh Mann, wehe mir. Ein Mensch mit unreinen Lippen bin ich und unter einem Volk mit unreinen Lippen lebe ich. Wehe mir, ich muss vergehen. Hesekiel sagt, denn meine Augen haben den Herrn gesehen. Und die wussten, was Gott zu Mose gesagt hat. Denkt an Daniel, aber denkt auch an die Jünger. Was ist passiert, als Jesus die ersten Jünger berufen hat? Da war dieser Fischzug, von dem uns beschrieben ist in gerade schauen, Lukas 5, da waren die zukünftigen Jünger und Apostel am Fischen, haben nichts gefangen und dann kommt dieser Mann und sagt, werf doch nochmal das Netz auf der anderen Seite und dann gab es diesen großen Fang und wie reagiert Petrus? Schaut mal. Als aber Simon Petrus es sah, also diesen großen Fischzug, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh weg von mir. denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon, später Petrus, waren. Denkt mal an den Hauptmann vor dem Kreuz, wird uns berichtet im Matthäusevangelium, Kapitel 27. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Paulus fiel zu Boden, als er Jesus begegnet ist. Johannes in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, ist für mich das Paradebeispiel. Dieser Mensch, dieser Mann, der so nah mit Jesus war, er wird der Jünger genannt, den Jesus lieb hatte, der an seiner Brust lag beim letzten Abendmahl. Dieser Mann begegnet auf Patmos in der Isolationshaft sozusagen dem Auferstandenen. Und er kennt diesen Jesus wirklich gut. Und wie begegnet er ihm, als er den Auferstandenen sieht? Er sagt nicht, yes, Halleluja, Lob sei dir und so weiter, sondern er sagt, und ich fiel auf mein Angesicht wie tot. Gottes Schönheit und Heiligkeit hat ihn voll überfordert, weil Gott eben heilig ist, anders als wir Menschen. Und ich möchte in euch als Teil der Kirche in Deutschland ein Verlangen danach wecken, diesem heiligen Gott zu prägen. Es geht nicht um Angst, es geht um Schönheit. Eine Schönheit, die viel größer ist als alles, was wir kennen. Eine Schönheit, die du im Geist erkennen kannst. Eine Schönheit, die dein Leben prägt und verändert. Ich will eine Kirche in Deutschland sehen, die duftet nach Jesus, weil sie mit ihm ist, weil sie Zeit mit ihm verbringt. Heute Morgen habe ich mich so gefreut hier in der Gemeinde, im Lobpreis. Ich habe mich so gefreut, dass ich habe nicht rumgeschaut, aber um mich rum, als ich auf die Knie gegangen bin, habe ich gehört und aus dem Augenwinkel gesehen, da sind andere, die auf die Knie gehen. Liebe Freunde, lasst uns doch nicht nur singen, ich gehe auf meine Knie und innerlich an sonst was denken. Ich gehe auf meine Knie heißt, ich gehe auf meine Knie. Ich beug mich vor dir heißt, ich beug mich vor dir. Unsere Vorväter wussten es noch, sich zu beugen vor dem Herrn. Und wir haben ein Stück des Glück als jüngere Menschen, als Christen, die in einer neuen Generation aufwachsen, zu erkennen, alles ist Gnade, jawohl, alles ist Gnade. Gnade, dem Heiligen zu begegnen. Ohne diese Gnade könnten wir das nicht überleben. Ohne diese Gnade könnten wir den Lobpreis nicht überleben. Und ich möchte euch gerne dieses Bewusstsein, in euch dieses Bewusstsein wecken. Gott ist heilig und seine Heiligkeit ist so wunderschön. Alles hängt davon ab. Und was die Kirche in Deutschland verändern wird, ist diese Heiligkeit. Heilig zu sein heißt nicht verklemmt oder ängstlich zu sein. Heilig zu sein heißt nicht, jetzt alles richtig machen zu müssen. Es wird uns sowieso nicht gelingen. Heilig zu sein heißt verrückt zu sein nach diesem wunderschönen Gott. Heilig zu sein heißt, mir Zeit zu nehmen, ihn zu suchen. Ich habe auch 30 Jahre voll im Beruf gearbeitet in dem Forschungsinstitut. Ich weiß, was es heißt, eine 60-Stunden-Woche zu haben. Aber es gab dennoch immer Zeiten, ihn zu suchen. Ich muss nicht unbedingt da und dort Entspannung finden. Ich will mit ihm sein. Meine einzige Chance ist dieser Herr. Wisst ihr, ich bin gar kein guter Prediger. Ich bin gar kein toller Theologe, aber was ich sein will, ist einer von euch, der wie verrückt Jesus sucht, weil er wie Jesus werden will. Und alles, was ich sagen kann, kann ich nur sagen aus meiner Begegnung mit Jesus. Und die muss ich heute haben. Ich muss sie heute haben. Ich habe keine Chance, irgendetwas zu sagen, zu singen oder zu schreiben, ohne ihn. Heilig zu sein heißt täglich zu staunen über ihn. Ihm näher zu kommen, ihn zu erleben. Heißt fasziniert zu sein von diesem, ich sag's nochmal, wunderschönen Gott und deshalb weniger sündigen zu müssen. Nicht weniger zu sündigen, damit irgendwie Gott mich mehr liebt, forget it. Weniger zu sündigen ist ein Resultat von Faszination über Gott. Und Faszination wird nur geweckt durch Gemeinschaft. Gott ruft uns zu einem Leben in Heiligkeit auf, weil er selber heilig ist. Der größte Genuss, den ein Mensch finden kann, das kann ich euch jetzt nach über 30 Jahren mit Jesus sagen, der größte Genuss, den ein Mensch finden kann, ist der Genuss der Gegenwart Gottes. Der größte Genuss, den wir finden können, sind nicht irgendwelche Ersatzbefriedigungen, sondern die Schönheit des Herrn. Und ja, es ist ein Kampf, dorthin zu kommen. Ja, du wirst dich heute Mittag nicht hinsetzen und sagen, jetzt will ich deine Heiligkeit erleben und dann wird es dir gehen wie dem Jesaja. Es gibt einen Weg zu gehen. So wie meine Ehe nur deswegen seit knapp 30 Jahren besteht, weil es einen Weg gegeben hat und immer noch gibt. Einen Weg zueinander, einen den anderen suchen, den anderen verstehen wollen, den anderen lieben wollen, dem anderen zuhören wollen. Ich will diese Frau lieben mit meinem ganzen Herzen und sie kennenlernen mehr und mehr und mehr. Und wisst ihr, was passiert? Jetzt bin ich schon so lange verheiratet und ich habe diese Frau noch immer nicht verstanden. Da gibt es immer noch Neues zu entdecken, was mich sie noch mehr lieben lässt. Und genau so funktioniert es mit unserem Gott. Faszination kommt durch Nähe und Nähe schafft Heiligkeit. Ich bin am Ende der Predigt. Ich möchte gerne noch für euch beten und will euch dazu bitten, aufzustehen. Vater, mit diesen wenigen Worten, mit denen ich versucht habe, weiterzugeben, was auf meinem und hoffentlich auf deinem Herzen ist, will ich nichts anderes bewirken, als dass diese wunderbaren Menschen sich neu verlieben oder noch mehr verlieben in dich, den dreieinigen, heiligen Gott. Herr, dieses Land braucht diese Menschen hier. Und ich bete, dass die Heiligkeit Gottes fällt auf diese Gemeinde, fällt aber vor allem auf jeden Einzelnen, der zu dieser Gemeinde gehört oder vielleicht Gast ist. Herr, dass durch die Erfahrbarkeit deiner heiligen Schönheit Familien geprägt und geheilt werden, Dinge in Ordnung kommen, die nicht in Ordnung kommen, Bindungen und Süchte abfallen und Faszination zunimmt über dich. Herr, und so stelle ich dir diese Menschen hier anheim. Alles, was ich tun kann, ist zu sagen, ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.